Wie alles begann, das haben wir eben sehr lebendig und sehr anschaulich und auch etwas heiter gespielt bekommen. Und mittendrin sagten dann Opa Adam und Oma Eva, mit der Schuld kennen wir uns gut aus. Bevor wir zu dieser Frage kommen, möchte ich nochmal festhalten, was auch vorkam in diesem Spiel. Und das steht über der ganzen Geschichte und das steht über der ganzen Schöpfung und das steht auch über uns, dass am Anfang Gott alles gut geschaffen hat. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man diese Geschichte, die wir gespielt bekommen haben, nicht nur auf den Sündenfall reduziert, wie das war und was dann alles so dranhing, sondern lass uns erstmal innehalten an diesem großzügigen Anfang, den Gott mit dieser Schöpfung gesetzt hat. Also am Anfang steht die verschwenderische Liebe des Schöpfers. Er hat alles geordnet, er hat alles in einen Rhythmus gegeben. Er hat das Tohu Wabohu, wie das hebräische Wort heißt, am Anfang für Wüste und Leer, er hat es in eine Gestalt gebracht. Er hat Horizonte gesetzt, er hat die Gezeiten eingesetzt, er hat die Himmelskörper gemacht, er hat alles üppig bereitet in einem großen Überfluss, also alles wunderschön. Über allem steht die verschwenderische Liebe des Schöpfers. Und als er dann am sechsten Tag die Menschen gemacht hat, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich deutlich zu machen, er gibt dem Menschen eine einzigartige Würde. Es heißt ja jedes Mal, wenn Gott nach einem der Schöpfungstage sich alles anschaut, heißt es immer, und siehe, es war gut. Und ihr wisst das wahrscheinlich, am sechsten Tag, als er den Menschen schafft, sagt er, und siehe, es war sehr gut. Das heißt, das atmet noch die Geschichte und das ist auch nicht vergangen, dass Gott sich beim Menschen wirklich ein einzigartiges Gegenüber geschaffen hat. Im Psalm 8 heißt es an einer anderen Stelle, du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott selbst, den Menschen. Also wirklich großartig, was Gott dem Menschen gibt, was er ihm schenkt, was er ihm wirklich auch an Überfluss gibt. Dazu gehört auch die Freiheit, die er uns gegeben hat. Wir können selbst entscheiden, ob wir ihm gehorchen wollen oder nicht. So viel Freiheit mutet Gott uns zu, das gilt auch bis heute. Und das hat auch Konsequenzen, das haben wir sehr eindrücklich gesehen. Ich möchte euch mitnehmen in ein Pauluswort aus dem Römerbrief. Ihr habt es auch abgedruckt auf dem Gottesdienstblatt. Da stellt Paulus in einem großen Vergleich fest zwischen Adam, das heißt der Menschheit, also dem ersten Menschen, und Christus, dass er sagt, durch die Verfehlung eines einzigen Menschen hat der Tod die Herrschaft übernommen. Also, wir haben ja auch die anderen Folgen gesehen, die sind ja auch gut gezeigt und gesagt worden. Die Frau soll unter Schmerzen Kinder gebären, der Acker soll steinig sein, wo der Mann im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdienen muss und so weiter und so fort. Aber noch sehr viel schlimmer eigentlich, und das hält Paulus fest, ist, dass seitdem der Tod die Herrschaft übernommen hat. Also, noch einmal, Gott hat am Anfang alles gut gemacht, aber wir Menschen, wir haben es vermasselt. Die Menschen mussten das Paradies verlassen und es wird fest verschlossen. Und seitdem steht die ganze Schöpfung unter der Herrschaft des Todes, die Gott so wunderbar gemacht hat. Aber sie sehnt sich nach Erlösung, wie es auch im Römerbrief einmal heißt. Also diese Spur ist für immer in uns, in die ganze Schöpfung eingepflanzt. Die ursprüngliche Gemeinschaft mit Gott ist zerbrochen. Uns Menschen ist es nicht mehr möglich, vor Gott direkt vor die Augen zu treten. Ich finde es auch sehr interessant, in diesem Bericht vom Sündenfall sich die Fragen mal näher anzuschauen. Ja, also diese Versuchung, diese erste Versuchung, die in die Welt trat und damit auch der Sündenfall, war ja die Frage der Schlange. Die erste Frage, die in der Bibel steht, sollte Gott gesagt haben? Und dann auch interessant, die erste Frage, die Gott an den Menschen stellt, die seitdem gilt, wisst ihr, wie sie heißt? Adam, wo bist du? Er meint auch Eva mit, also Adam und Eva verstecken sich und ich glaube, das ist seitdem unsere Situation. Wir können Gott nicht mehr direkt in die Augen schauen, Deswegen empfinden Menschen Scham und verstecken sich in diesem Bild des Gartens vor Gott. Also die ursprüngliche Gemeinschaft mit Gott ist zerbrochen. Wir wagen es nicht mehr, Gott vor die Augen zu treten. Wir verstecken uns. Und deshalb kommt Gott zu uns. Er wird Mensch. Er kommt vom Himmel herab und sendet seinen Sohn. Also erster Punkt war, wie alles begann. Zweitens, Jesus als Türöffner. Und ich möchte euch weiter mit in diesen Paulusbrief hineinnehmen, wo nämlich Paulus einen großen Vergleich setzt zwischen dem ersten Adam, also dem ersten Menschen, da sind immer Adam, Eva, alle weiteren mit gemeint, wir auch, und dem neuen Menschen, dem zweiten Menschen, Christus. Und da sagt er, so wie durch einen der Tod auf die Menschheit kommt, so öffnet sich durch den neuen Adam wieder das Leben. Ich lese noch mal vor. Durch die Verfehlung eines Einzigen hat der Tod die Herrschaft übernommen, eben durch diesen einen. Also einer für alle, alle für einen, könnte man mit den drei Musketieren sagen. Umso mehr gilt dann von denen, die Gottes überreiche Gnade und sein Geschenk des Freispruchs empfangen haben, sie werden im neuen Leben zur Herrschaft gelangen, eben durch den einen Jesus Christus. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das begreifen, dass wir das Paradiesspiel mit diesem Paulusvers zusammenkriegen. Also so wie durch diesen einen Prototyp Mensch wir alle in dieser Spur laufen, eröffnet sich durch Christus für alle, die das annehmen, die Gnade und wie es hier heißt, dass wir im neuen Leben zur Herrschaft gelangen. Also ein wunderbares Evangelium, was damit verbunden ist und was uns auch auf die Spur des verlorenen Paradieses zurückführt. Das Paradies können wir uns nicht erkaufen, es wird geschenkt. Und warum ich das so direkt vom Paradies sagen kann, dazu möchte ich eine zweite Geschichte nehmen, die uns ja, von der Krippe ans Kreuz führt. Die bekannte Stelle aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus gekreuzigt wird, links und rechts hängt neben ihm einer der Verbrecher. Ich lese mal die Stelle vor, aus Lukas 23. Also unser Punkt ist Jesus als Türöffner. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, verspottete Jesus. Er sagte, bist du nicht der Christus, dann rette doch dich und uns. Aber der andere wies ihn zurecht, fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben, aber er hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete, Amen, das sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also wenn ihr nur diese zwei Sätze mitnehmt aus der Predigt, also wie öffnet sich das Paradies? Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und diese Antwort, die Jesus gibt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, habt ihr alles, was ihr zum Leben und zum Sterben braucht. Das ist das ganze Evangelium. Und interessanterweise an dieser Stelle, auf Golgatha, dass sich auf Golgatha das Paradies öffnet. Das Paradies wird verschenkt durch einen einzigen Satz, durch eine einzige Bitte. Und das gibt es auch bei anderen Gebeten, die wir in der Bibel finden, gerade auch im Evangelium. Es ist hilfreich, dass man solche kurzen Gebete als Modellgebet auch nimmt. Es gibt ein Taizé-Lied, Jesus, remember me when you come into your kingdom, also was genau dieses Gebet aufnimmt, also Jesus, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das ist ein Modellgebet für jeden von uns, möchte es nochmal sagen, was durch das Sterben hindurchträgt. Was uns den Himmel öffnet, was wir glauben dürfen, wenn wir jemanden begraben müssen. Wer mit Jesus lebt, der darf bei ihm sein. Das sagt Jesus uns zu. Mit Jesus steht also der Himmel offen und es reicht ein einziges Gebet, selbst wenn dieser Mensch, wie dieser Verbrecher, der von sich sagt, dass er den Tod verdient hat, selbst wenn dieser Verbrecher in der letzten Minute seines Lebens, die er da noch am Kreuz neben Jesus hängt, diesen einen Satz sagt. Also in letzter Minute ein einziges Gebet öffnet das Paradies. Mit Jesus steht der Himmel offen und das gilt auch für uns, auch wenn wir keinen Menschen ermordet haben. Aber die Bibel sagt es nicht nur im Römerbrief, sondern auch diese uralte Geschichte, die wir inszeniert bekommen haben. Wir sind alle schuldig vor Gott. Wir können ihm alle nicht vor die Augen treten. Aber wir dürfen alle zu Jesus sprechen. Herr, vergib mir und nimm mich mit, wenn du in dein Reich kommst. Das ist das wunderbare Evangelium. Jesus ist der Türöffner. Also dieses Paradies, was danach verschlossen wird durch den Erzengel Gabriel und mit Feuerflammen bewehrt wird und zu einer Hochsicherheitszone wird, das öffnet Jesus und spannenderweise nicht nur mit der Krippe, dass er zu uns kommt, sondern mit dieser Verbindungslinie, die aus dem Paradies zur Krippe führt und dort auf Golgatha wieder die Tür zum Himmel öffnet. Mit ihm dürfen wir zurück auf Anfang. Mit ihm dürfen wir wissen, diese ganze Rede vom Paradies ist keine uralte Geschichte, die wie ein Märchen klingt, sondern für Jesus ist es klar, und lasst uns das auch festhalten, wir dürfen mit ihm auf das Paradies hoffen. Ist doch wunderbar, oder? Damit bin ich noch nicht am Ende. Das war erst mein zweiter Punkt, Jesus als Türöffner. Und jetzt kommt vielleicht mein wichtigster Punkt, der dritte. Das Paradies für andere offen halten. Wir konnten das an Jesus nachbuchstabieren. Er hängt also am Kreuz, er stirbt, es ist ein grauenvoller Tod und wenn ein Mensch stirbt, dann ist er sehr mit sich selbst beschäftigt und muss mit den Schmerzen umgehen, die er da hat. Bei Jesus sehen wir das anders am Kreuz, dass er sich um die Leute kümmert, die da drum rumstehen, beziehungsweise mit den Leuten redet, die neben ihm hängen und den gleichen Tod erleiden. Und das Berührende an dieser Szene ist, dass also Jesus selbst in diesen letzten Momenten, die ihm selber bleiben, noch für andere lebt und den Himmel öffnet. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig, dass wir sozusagen nicht dabei stehen bleiben, ich gehöre zu Jesus, alles ist gut, der Himmel ist offen, sondern dass wir von Jesus lernen, er ist dafür gestorben, er hat dafür gelebt, dass er für andere den Himmel öffnet. Und wisst ihr, das ist auch unsere Bestimmung, dass wir auf Jesus hinweisen, dass wir darauf hinweisen, dass wie dort am Kreuz Himmel und Hölle ganz nah beieinander liegen und dass es nur die eine Entscheidung braucht, aber die braucht es auch für Jesus, damit du bei ihm bist und die Ewigkeit verbringst. Und das braucht es auch für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und deswegen, ihr lieben Leute, es ist jetzt keine Schleichwerbung, sondern es ist ganz ernst gemeint. Wir haben nächstes Jahr im Frühjahr wieder einen Glaubenskurs. Das ist die Gelegenheit, vielleicht auch in den Gottesdiensten, aber das ist eine gute Gelegenheit, Menschen dahin zu bringen, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie wissen, warum sie eine Entscheidung zu treffen haben. Und dass wir unserem Auftrag nachkommen, für andere den Himmel zu öffnen. Ist doch schön, oder? Das Paradies darf durch uns für andere geöffnet werden, indem wir auf Jesus hinweisen. Ich fasse nochmal zusammen, wie alles begann. Wir haben das schöne Spiel gesehen. Wir haben gesehen, Gott hat es gut gemeint mit der Schöpfung und das steht immer noch drüber. Er hat uns Jesus geschickt als Türöffner und er möchte uns gebrauchen, dass wir für andere den Himmel offen halten. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.